Ja, ich habe mich heute mal vorbereitet auf eine Predigt und zwar wieder mal einen Bibeltext. Und der Bibeltext hat mich beim Lesen vor ein paar Wochen einfach angesprochen und ich habe gedacht, hat mir was zu sagen. Und es war ein ganz einfacher, bekannter Text, den viele von euch schon öfters gelesen haben und auch öfters gehört haben. Die Hochzeit zu Kanaan. Jesus, erstes Wunder. Steht in Johannes 2. Und ich lese es einfach mal vor, ihr könnt mitlesen. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit die Geschichte. Wenn man heute diese Geschichte vorliest und jemand sagt, was da passiert ist, dann sagen die, ja, ja, freilich, Wasser in Wein, hier, von wegen, schöner Trick. Sowas gibt es doch nicht, ist doch ein Quatsch. Total krass, diese Geschichte. Jesus war eingeladen zu einer Hochzeit und mit seiner Truppe, den Jüngern. Er war noch nicht lange mit den Jüngern zusammen, die hatte sich erst erwählt, es war echt eine kurze Zeit. Vielleicht erschienen sie auch ein bisschen als komische Truppe. Jesus voraus und die anderen hinterher, eingeladen zu einer Hochzeit. Wessen Hochzeit? Wer hat geheiratet? Keine Ahnung, steht nicht da. Wer war die Braut? Wer war der Bräutigam? Völlig unwichtig. Steht nicht da. Vielleicht war es Verwandtschaft von Jesus, vielleicht waren es Freunde. Keine Ahnung, keine Angabe. Ist scheinbar nicht so wichtig. Interessant ist auch, dass die Hochzeit zu Kana nur in dem Evangelium von Johannes steht und in keinem anderen. Wir wissen, dass Johannes der Jünger war, den Jesus liebte. Der hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Und er hat diese Geschichte aufgeschrieben. Jesus wurde eingeladen zu einer Hochzeit. Ich habe die Parallele gezogen und habe gedacht, Jesus will eingeladen werden. Der kommt nicht einfach, wenn er nicht eingeladen ist und erscheint hier als Gast. Jesus möchte eingeladen werden und er möchte auch von uns eingeladen werden und zwar in unser Herz. Seine Mutter, die Maria, ist auch dabei und sie bemerkt, oh Mann, hier geht ja der Wein aus, das gibt ja bald nichts mehr zu trinken. Haben die Gäste zu viel gebechelt? War der ganze Wein schon weggetrunken? Oder war es eine schlechte Planung? Oder kamen mehr als erwartet? Irgendwie fühlt sich Maria verantwortlich. Und sie sucht eine Lösung und die sucht die Lösung bei Jesus. Sich verantwortlich zeigen für was, das ist eigentlich eine Eigenschaft von Nachfolgern, die Jesus nachfolgen. Es erinnert mich an die Geschichte in Johannes 10, wo es um den guten Hirten geht und um den Mietling, der die Schafe verlässt, wenn der Wolf kommt. Wo Jesus das klar sagt, wer mir nachfolgt, übernimmt Verantwortung. Denn ihm nachzufolgen heißt Verantwortung übernehmen für sich und für andere. In der Familie, am Arbeitsplatz, natürlich auch in der Schule, natürlich in der Gemeinde. Und wenn man sieht, da ist was zu tun, da ist was anzupacken, dann macht man das. So handeln Christen. War es weibliche Intuition, die Maria dazu brachte, sich an Jesus zu wenden? Ihr wisst ja, die Frauen, die haben immer mal schnell so eine Ahnung. Die wissen ganz schnell, was der denkt und so und was jetzt zu machen ist. Kennt ihr das? Vielleicht ja. Aber Maria führte ein Gott hingegebenes Leben. Sie lebte mit Jesus. Und deswegen war ihr Leben anders. Mir ist eingefallen, als ich damals in der Berufsschule war, in München, das ist schon lange Zeit her. In der normalen Schule war ich immer ziemlich schlecht. In der Berufsschule war ich mal richtig gut. Und das lag daran, dass ich da mein Leben schon geändert hatte und ich dort einen Freund hatte, der auch gläubig war. Und wir haben miteinander gelernt und so. Und kurz vor der Prüfung, also das war ein Heim von katholischen Priestern, wo wir da untergebracht waren, immer 3 Wochen Blockunterricht. Und kurz vor der Prüfung sagt einer dieser Mönche ja, zu uns, um euch beide habe ich ja keine Angst. Wir haben ein bisschen geschaut, ja, dass ihr die Prüfung nicht schafft oder sowas. Ihr habt ja einen unsichtbaren Helfer. Ein unsichtbarer Helfer. Wenn wir mit Jesus gehen, dann haben wir einen unsichtbaren Helfer. Und Maria war eine außergewöhnliche Frau in der Bibel. Wird von der Freikirche immer gern ein bisschen unterschlagen, weil es andere Kirchen gibt, die vielleicht die Maria etwas zu hoch heben. Aber Maria war wirklich eine außergewöhnliche Frau. Sie hatte die Begegnung mit den Engeln. Sie hat Gnade gefunden in den Augen Gottes. Sie lobte und sie pries Gott. Und sie akzeptierte Gottes Handeln in ihrem Leben. Sie nahm das Risiko auf sich, ihren Verlobten zu verlieren, in der Familie vielleicht ausgeschlossen zu werden, mit dem unehelichen Kind, in der Gesellschaft Ärger zu kriegen. Und sie sagt, ich bin Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast, zu dem Engel, wenn ihr euch daran erinnert. Also Maria war wirklich eine besondere Frau. Und jetzt erscheint uns Jesu Antwort an sie ein bisschen schroff. Frau, sei mal leise, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich habe gelesen in einem Bibelkommentar, dass diese Anrede Frau eigentlich eine Hochachtung ausdrückt, eine Wertschätzung. Aber ich kann weder Hebräisch noch sonst so die Sprache. Ich überlasse das mal den Experten. Auf jeden Fall ließ sich Jesus zu nichts drängen. Er ließ sich nicht drängen, auch nicht von seiner Mutter. Und er hat es unmissverständlich klar gemacht. Ich lasse mich nicht drängen. Warum? Weil wir Jesus nicht manipulieren können. Er ist der Handelnde und er ist der, der was macht und nicht wir. Und ich denke, dass viel Enttäuschung im Glauben deswegen kommt, weil etwas nicht so kommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben unsere Vorstellungen, wie das jetzt sein muss und dann beten wir. Und wenn das nicht passiert, ja, dann sind wir erstmal sauer, wir ziehen uns zurück, wir sind bockig, beleidigt, jetzt will ich nicht mehr. Oder wir werden rebellisch und begehren auf gegen das, was so passiert in unserem Leben. Und wir möchten Gott vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Aber so funktioniert es nicht. Er tanzt nicht nach meiner Pfeife. Gott ist souverän und das müssen wir akzeptieren. Maria ist sich total sicher. Jesus wird was tun. Was wusste sie auch nicht. Und sie instruiert schon mal die Diener. Ey, was er euch sagt, das macht. Die Diener werden gedacht haben, oh, was kommt denn jetzt? Wie viel Zeit wird vergangen sein, als das letzte Glas Wein geleert war? Was gab es denn eigentlich sonst noch zu trinken auf so einer Hochzeit? Sekt, Bier, Limonade, Orangensaft, trinken wir halt was anderes? Nicht damals. Damals war die Konservierung noch nicht erfunden, es gab keine Flaschen. Das Leben war total anders als heute. Und wenn der Wein alle war, dann gab es allemal noch Wasser. Und auf einer Hochzeit nur Wasser trinken? Ich weiß nicht. Bringt es auch nicht. Jesus lässt sich Zeit.
Jetzt erst kommt er zu den Dienern. Der lässt sich Zeit, keine Hektik. Jesus kommt nämlich nie zu spät. Auch in unserem Leben kommt Jesus nie zu spät, egal welches Problem wir haben, welche Sorge wir haben, auf was wir warten, was sonst noch passiert. Er kommt nicht zu spät. Aber oftmals stellt er unseren Glauben ein bisschen auf die Probe und lässt uns warten. Da standen also diese 6 großen Krüge im Eingangsbereich, 6 Tonkrüge. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Diese Krüge, steht hier, dienten zur Waschung nach den jüdischen Vorschriften. Also die haben sich nicht nur die Füße gewaschen, die haben auch die Hände gewaschen und da gab es gewisse Rituale, die da gemacht wurden und davor brauchte man eben dieses Wasser. Und wenn da 600 Liter Wasser stehen, dann waren das eine Menge Leute, die da bedient wurden. Ich stelle mir das so vor, da steht einer mit so einem Schöpfer und teilt dann das Wasser so aus, weil bestimmt nicht jeder da die Hände rein hat in diese großen Krüge und sich da drin gewaschen hat. Das wurde ausgeteilt, das Wasser, und wurde eben immer weniger und war dann fast leer oder ganz leer. Und Jesus sagt jetzt zu den Dienern, die da sind, wie viele das waren, wissen wir nicht. Waren es viele, waren es wenige, keine Ahnung. Jesus sagt, füllt, schöpft und bringt es dem Koch zum Kosten. Also dem Speisemeister, dem Verantwortlichen. Er soll es kosten. Die Diener, die werden gedacht haben, was kommt denn jetzt? Kopfschütteln. Ey, trink mal von dem Weihwasser oder von dem Fußbad. Und dann kam das Zweite, die mussten erstmal 600 Liter Wasser aus dem Brunnen holen. Also 600 Liter Wasser, das sind mindestens 60 10-Liter Eimer voll. 60 Mal zum Brunnen laufen, 60 Mal Eimer runter, Eimer rauf, Eimer auf dem Rücken und wieder zurück, reinschütten in den Dings und das nochmal und das in der Hitze von damals. Die Diener haben sich bestimmt bedankt. Brunnen schöpfen, schuften statt feiern. Maria hatte sie aber schon vorbereitet. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und ich glaube, das ist auch eins unserer größten Probleme. Was er uns sagt, das tut. Das erste Problem ist das Hören. Was sagt er denn überhaupt? Und das zweite ist das Tun. Losgehen und das Machen. Zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Matthäus 6, Vers 33. Oh, wie schwer ist es, das zu tun. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dann das eigene. Oh, da erwischt es uns oft auf dem falschen Fuß, weil wir uns nämlich viel lieber ums eigene kümmern, als um das Reich Gottes. Und wie spricht eigentlich Gott zu uns? Zum Beispiel spricht er durch einen inneren Eindruck. Man weiß einfach, jetzt ist was zu machen. Ein inneres Drängen, ein Gedanke, den man nicht los wird, ein Gedanke, von dem man denkt, oh, sollte Gott das zu mir gesagt haben? Soll ich das jetzt wirklich machen? Kennt ihr das? Kennt das jemand von euch? So dieses Gefühl, ich muss jetzt was machen, Gott sagt zu mir, mach das so und so? Oder bin ich der Einzige? Also ich kenne das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er kennt das. Neulich hatte ich dieses Gefühl. Da habe ich mich mit einem Mann unterhalten, der ist weit über die 80, aber noch ziemlich rüstig. Und ich hatte in Gedanken, bete für den Mann. Und da habe ich gedacht, jetzt bist du langsam auch total durchgeknallt, jetzt betest du dann für alle. Und da habe ich so innerlich gedacht, Herr, wenn das wirklich dein Wille ist, dass ich mit dem jetzt bete, dann schenk mir, dass ich jetzt mit dem ein richtig gutes Gespräch über den Glauben habe. Dann habe ich gedacht, wie mache ich es? Und das Gespräch ging so weiter, so wie man halt so redet. Ja. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, ja, jetzt ist ja Fastenzeit und da esse ich nicht alles, da verzichten wir ein bisschen. Und dann waren wir voll im Thema. Wir waren voll im Thema. Wir haben über den Glauben geredet. Er hat mir erzählt, dass er jeden Tag betet. Morgens und abends betet er. Aber jetzt hat Jesus ihn vergessen. Er hilft ihm nicht mehr. Er hat ihn total vergessen. Und es ging um seine Krankheit, weil diese Krankheit nicht wegging. Und wir hatten so ein gutes Gespräch. Und zum Schluss habe ich gesagt, ich würde gern für Sie beten. Und dann habe ich für ihn gebetet, dass er gesund wird. Er hatte Tränen in den Augen und er war so gerührt. Und ich wusste, das war jetzt wirklich von Gott. Das hat Gott so geführt. Das war nicht mein Ding. Das hat Gott so geführt. Und dann sagt er zu mir, und jetzt möchte ich Ihnen noch was erzählen. Ich habe eine schwere Sünde begangen. Die habe ich nicht mal meiner Frau erzählt. Und dann hat er mir diese Sünde erzählt. In seinen Augen war es eine schwere Sünde. Und ich konnte mit ihm beten und ihm Vergebung zusprechen. Und er war total froh, als er gegangen ist. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber wenn Gott in unser Herz spricht, dann müssen wir gehorchen. Maria sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. So wie diese Diener, die füllten die Krüge und die haben die Krüge nicht nur ein bisschen gefüllt, mal ein bisschen was reinmachen, sondern bis oben an, randvoll, zum Überlaufen. Dienen. Bin ich bereit zu dienen? Nicht nur meine Pflicht erfüllen, sondern meinen Job richtig anständig machen, weil es für ihn ist, weil er mein Herr ist und weil ich alles, was ich in diesem Leben tue, für ihn tue und nicht für irgendwas anderes. Und das Wunder, das geschah einfach so. Das Wasser hat sich in Wein verwandelt. Ich weiß nicht, beim Einschöpfen, beim Hingehen zu dem Speisemeister oder erst als es zu den Lippen geführt hat, keine Ahnung. Tatsache, das hat sich in Wein verwandelt, Wasser in Wein. Dieses Fußbad, dieses Weihwasser, wie man dazu sagen will, ja, hat sich in Wein verwandelt. Hat Gott nicht Humor? Macht er einfach Wein draus? Und dann kommen wir zu dem Speisemeister. Er war verantwortlich für das Essen, für die Speisen. Und ich bin mir ganz sicher, er war auch verantwortlich für die Getränke. Wenn man bei seiner Hochzeit Leute hat, die gut organisieren können und sich um alles kümmern und das Brautpaar hat wirklich frei, die müssen nur heiraten und die Gäste begrüßen und sich gratulieren lassen, das ist ein toller Zustand. Wenn man sich als Brautpaar noch um irgendwas kümmern muss, ja, was jetzt hier noch gemacht werden muss und dann vielleicht noch ein bisschen Fleisch schneiden nebenher und so, das ist doch gar nichts. Also die hatten da einen, der war verantwortlich. Und wahrscheinlich hat der Speisemeister nicht so gut geplant. Ich weiß nicht, wenn man 600 Liter Wasser bereitstellt für die jüdischen Reinigungsvorschriften, dann muss man ungefähr die Ahnung haben, wie viele Leute kommen werden. War er schlecht im Planen? War es ihm egal? War er zu faul, sich zu kümmern? Aber eins wollte er wollte kontrollieren. Der Wein musste probiert werden und das wusste auch Jesus, deswegen hat er die zu dem Speisemeister geschickt. Der sollte es erst probieren. Also der Speisemeister hat vielleicht so diese Einstellung gehabt, nicht ohne mich. Ich habe zwar keine Lust, was zu machen, habe schlecht geplant und so weiter, aber an mir kommt ihr nicht vorbei. Der Wein muss erst probiert werden. Und wir wissen das, wenn jemand ständig andere kontrolliert, ist es vorbei mit der guten Beziehung. Kontrolle macht viel kaputt. Es zerstört nämlich Vertrauen. Der Wein, der da rausgekommen ist, war wohl das Beste, was der Speisemeister jemals getrunken hat an Wein. Stelle ich mir so vor. Also ein gutes Tröpfchen. Das war also kein Tetrapack-Wein für 1,99 vom Discounter, der ein bisschen aufgemixt ist mit Holzspäne und Gallussäure. So macht man das ja heute, damit das ein bisschen feiner schmeckt. Ne? Nein, der Wein war das Beste, was man sich vorstellen konnte. Was macht der Speisemeister? Das allererste, er macht mal dem Bräutigam Vorwürfe. Ey, den guten Wein bringst du zum Schluss und am Anfang gibst du den Fusel her. Was soll denn das? War nicht er derjenige, der verantwortlich war? Und da habe ich wieder die Parallele gezogen. Können wir unser Versagen eingestehen oder sind immer die anderen schuld? Dieser Weg führt nicht zum Kreuz. War eigentlich jemand von euch beim Alpha-Ehekurs dabei? 1, 2, 3, 4, 5. Schön. Das vierte Treffen, das hatte den Titel Die Kraft der Vergebung. Da ging es darum, wenn man als Ehepaar Fehler macht, dann muss man sich vergeben. Und die Vergebung, die kommt aber nicht einfach so, sondern man muss sich auch entschuldigen. Und da steht drin, in dem Heftchen, das dabei war: Entschuldigen Sie sich, widerstehen Sie dem Drang, das, was Sie getan haben, zu verharmlosen oder Ihrem Partner die Schuld zuzuschieben. Lieben heißt, dass wir oft sagen müssen: Es tut mir leid. So geht man mit Fehlern und Versagen um, nicht mit dem Vorwurf. Warum hat Jesus eigentlich dieses Wunder getan? Steht im Text. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten. Und deswegen passieren Wunder, damit die Jünger, die Nachfolger glauben, um Glauben zu wecken. Weil Glaube der Zugang zu Gott ist. Glauben und Vertrauen, so kommen wir zu ihm. Tut Gott heute noch Wunder in unserem Leben? In Johannes 14, Vers 12 hat Jesus gesagt: Wer mir nachfolgt, wird noch größere Wunder tun als die, die ihr gesehen habt. Noch größere Wunder. Also ich kenne keinen, der Wasser in Wein verwandelt hat. Aber die Verheißung steht. Wie stehen wir eigentlich als Christen zu Wundern? Jeder von uns kennt es. Man betet um was für jemanden. Man hat echtes Gebetsanliegen und es passiert nichts. Gar nichts. Das Wasser bleibt Wasser. Was ist da los? Machen wir was falsch? Ich möchte mal ein Zitat vorlesen von Martin Schleske. Der hat in seinem Büchlein Herztöne ein paar Sätze dazu geschrieben. Martin Schleske ist ein Geigenbauer. Vielleicht habt ihr schon mal was von ihm gehört. Ein Geigenbauer und Christ. Zum Thema Wunder. Das Leben wird nicht schön, wenn wir glauben, das Außergewöhnliche sei der Normalfall. Aber es verliert seinen Glanz und sein Leuchten, wenn wir das Außergewöhnliche nicht mehr für möglich halten. Wunder sind nicht normal, sondern möglich. Ich wage nur an Wunder zu glauben, weil ich in der gleichen Intensität darunter leide, dass sie so häufig eben nicht geschehen. Ohne daran zu leiden, habe ich auch nicht das moralische Recht, an Wunder zu glauben. Denn ohne die Bereitschaft, am Unverständlichen zu leiden, wäre der Glaube nur ein bornierter Triumphalismus, der all das ausblendet, was ihm nicht entspricht. Wie gehen wir mit dem Spannungsfeld Wunder um? Haben wir total ausgeblendet, dass Jesus heute noch handelt? Oder erwarten wir wirklich das, worum wir bitten? Halte ich das Unmögliche für möglich, weil er der Herr ist? Oder habe ich mich nur auf die Vergebung meiner Schuld fixiert und bin dabei stehen geblieben? Wenn Jesus heute keine Wunder mehr tut, dann kann er auch keine Sünde vergeben. Das Thema Wunder wird auch unter Christen kontrovers diskutiert. Und ich habe euch ein Video mitgebracht. Da geht es um Helmut Ried, ein ehemaliger Abgeordneter im thürischen Landtag. In der ERF-Mediathek kann man dieses Video nochmal anschauen. Und er hat mit Gott ein Wunder erlebt.
Nach einer Krebsdiagnose stellt sich Helmut Ried die Frage: Heilt Gott heute noch?
Was sind das für Flecken auf deiner Schulter? Diese Frage seiner Frau verändert das Leben von Helmut Ried. Der Arzt stellt ein 1,8 mm tiefes Melanom fest, Hautkrebs, bösartig und aggressiv. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Helmut Ried.
Hallo.
Kannst du beschreiben, was diese Nachricht mit dir gemacht hat?
Tja, also sie hat mich fast umgehauen, kann man so sagen. Ich war total fertig. Das war ein Schlag unterhalb der Gürtellinie. Mit dem hatte ich nicht gerechnet.
Mhm. Was hat der Arzt zu dir denn gesagt gehabt? Ganz genau. Was war denn?
Ja, er hat gesagt, also Herr Ried, 1,8 mm Tiefenmelanom, schwarzer Hautkrebs, das ist lebensbedrohlich. Mhm. Und sollte dieser Krebs metastiert haben, müssen wir wahrscheinlich noch andere Organe entfernen, nicht nur den linken Arm abnehmen. Und das hat mich zusätzlich schockiert, wie nah ich doch einer Krankheit bin, die zum Tode führt. Mhm. Ich war gerade Mitte 40 und wollte noch eine ganze Menge Leben haben.
Mhm. Ich meine, du hast das jetzt gehört, bist raus aus der Praxis und was hast du gemacht? Oder was hast du gedacht?
Tja, ich hatte wie eine innere Stimme in mir gehört, geh zu deinem ehemaligen Schüler, Volker Haase. Volker Haase war damals der Gemeindeleiter der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Baptisten in Gotha.
Du hast so eine Stimme gehört und Namen oder wie?
Ja, ich habe den Namen Volker gehört. Volker Haase, ein ehemaliger Schüler von mir. Zu ihm sollte
damals
ich gehen.
Damals warst du Lehrer, genau.
Ja, zu ihm sollte ich gehen. Und das habe ich getan.
Und wie war die Begegnung? Was hast du dem erzählt oder worüber habt ihr geredet?
Ja, es war eine Sache, die nicht so einfach war für mich und auch für ihn. Ich glaube, er hat mich so noch nicht erlebt. Ich war sehr erschrocken, hatte keine Antworten, wie es weitergeht. Und ich hatte Antworten von ihm erwartet. Mhm. Wir sind nicht in sein Haus reingegangen, sondern haben im Garten gesessen und am Kirschbaum. Und ich habe ihm von dieser Diagnose berichtet. 1,8 mm Tiefenmelanom, schwarzer Hautkrebs an der linken Schulter. Und habe zu ihm gesagt, du Volker, ich habe doch gehört, bei euch in deiner Gemeinde gibt es Heilungs- und Segnungsgottesdienste. Hilft denn das? Mhm. Und dann fragt er plötzlich, Helmut, glaubst du an Gott? Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus heute noch heilt?
Also er hat so eine Frage nach der anderen gestellt.
Ja.
Wie hast du die beantwortet?
Na ja, gut, ich war ja Kind getauft, konfirmiert. Insofern hatte ich schon von Gott gehört, aber eben mehr oder weniger das, was man so überall gehört hat. Und in der DDR-Zeit damals war es auch nicht üblich, über den Glauben zu reden. Man wusste schon, ja, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das wusste ich. Aber dass Jesus heute noch heilen könnte und würde.
Das war die Frage, die dich berührt hatte, diese vierte Frage.
So eine Frage hat mich noch keiner gestellt. Das war starker Tobak für mich. Ich glaube, ich habe zu Volker damals gesagt, also Volker, dass Jesus damals geheilt hat, hier auf dieser Erde, als er unter den Menschen lebte, das ist ja bekannt durch die Bibel. Auch die Apostel, Heilungswunder, alles klar. Aber heute, 2000 Jahre später, wie soll denn das funktionieren? Ja. Und dann sagte er, haben denn nicht diejenigen, die in Jesus Christus nachfolgen, den Heiligen Geist empfangen haben, nicht auch den gleichen Geist wie Jesus, wie die Jünger, damals, auch heute noch, sind sie nicht autorisiert, im Namen Jesu um Heilung zu bitten?
Das heißt, dann hast du deine Narkose bekommen, du bist weg gewesen und die Operation begann. Was ist das Nächste, was du weißt?
Ja, das Nächste war dann, dass ich aus der Narkose so langsam erwachte. Und dann, so sagte es mir mein Bettnachbar im Zimmer, lag noch ein Arzt. Und der hat die Strippe gezogen, weil ich nur geschrien hatte. Ja.
Was hast du geschrien?
Wo ist mein Arm? Wo ist mein Arm? Wo ist mein Arm? Immer wieder, wo ist mein Arm? Mhm. Da war ich aber noch nicht ganz bei Bewusstsein. Ja. Das war wohl das Unterbewusstsein aus Angst, da hat meine Seele aufgeschrien. Ja, wo ist mein Arm? Und
Pfleger kam rein oder Arzt kam rein und?
Das war der Arzt, der mich operiert hatte, auch noch selber. Ja, der Dr. Latig hat mir das später dann auch nochmal selber erzählt. Und er hat mich am linken Arm sehr derb angefasst und richtig fest zugedrückt, dass ich da wahrscheinlich über den Schmerz zu mir gekommen bin, aus der Narkose erwacht. Und er sagte, Herr Ried, Der Arm ist noch dran. Es ist alles noch dran. Da war kein Krebs mehr.
Der war weg. Der Krebs war weg.
Da war kein Krebs mehr. In dem Moment, das war wie für mich eine innere Erleuchtung, da habe ich dann gerufen, dann heilt Jesus heute noch. Das war meine Erweckung, quasi, muss ich so sagen. Meine Erleuchtung, ja, durch den Heiligen Geist. Das war die Bestätigung dessen, was ich eigentlich erhofft und erbeten hatte. Eine Spontanheilung erlebt zu haben.
Wer dieses Video in der ganzen Länge sehen will, kann das in der ERF-Mediathek anschauen. Helmut Ried hat dann später nochmal nach Jahren einen Rückfall bekommen mit schwarzen Hautkrebs. Ja, wie das ausgegangen ist, könnt ihr euch angucken. Wenn Gott spricht, dann möchte er was tun, er möchte handeln. Hat mich an die Schöpfung erinnert. Gott sprach, es werde und es ward. Wenn Gott zu uns spricht, dann möchte er auch was tun. Helmut Ried, Gott hat zu ihm gesprochen, er soll zu seinem ehemaligen Schüler gehen und dann eine wunderbare Heilung. Ist das nicht ein tolles Zeugnis? Nochmal zurück zur Hochzeit. Der Wein geht aus. Es gibt Schlimmeres, als dass an einer Hochzeit der Wein ausgeht, oder? Trotzdem hat Jesus hier gehandelt. Und das ist für mich ein Bild dafür, dass er sich auch um die nicht so ganz wichtigen Dinge in unserem Leben kümmert. Merken wir uns das. Egal, was uns bewegt, wir dürfen zu ihm kommen. Hör nicht auf zu glauben, sondern erwarte von Gott Großes. Lasst uns nicht enttäuscht sein, wenn es anders kommt, als wir es erwarten. Gott weiß schon, was er tut. Er hat alles unter Kontrolle. Und wenn ihr jetzt mal irgendwo ein Glas Wasser stehen seht, dann denkt dran, Jesus kann Wein draus machen. Amen.